Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
Es begrüßt Sie Wolfgang Kasenbacher. Diese Woche hat in Barcelona der Mobile World Congress stattgefunden. Dort sollten sich wie jedes Jahr die großen Hersteller von Smartphones mit den Betreibern der Mobilfunknetze treffen. Wir berichten, ob das im zweiten Corona-Jahr schon wieder funktioniert hat. Und Hacker erpressen Geld durch Verschlüsselungstrojaner. Und das trifft nicht nur Unternehmen, wie zuletzt sogar den Betreiber einer großen Pipeline in den USA. Auch Behörden sind ein Ziel. Nur darüber redet kaum jemand, öffentlich. Deshalb tun wir das heute. Ein weiteres Thema: Das von uns benutzte Mikrofon ist mitentscheidend für unsere Verständlichkeit während einer Videokonferenz. Und es ist auch wichtig für die Frage, ob wir als angenehm, sympathisch erlebt werden in der Konferenz oder nicht. Wir geben Tipps zur Wahl solcher Mikrofone. Und schließlich, Amazon wälzt die Entscheidung, ob Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter entlassen werden, auf eine Software ab. Das schauen wir uns doch mal näher an. Das sind unsere Themen für heute. Der Mobile World Congress. Er ist das Ereignis für alle Smartphone-Begeisterten, aber auch für Hersteller der Infrastruktur für unsere Mobilfunknetze. Von den Antennen über die Basisstationen bis zu den Glasfaserleitungen, für die Anbindung der Basisstationen ans Telefonnetz und ans Internet. Voriges Jahr fiel die Veranstaltung komplett aus wegen Corona. Dieses Jahr nun sollte mit einer hybriden Form, also halb im Web, halb real, die Rückkehr zur Messenormalität eingeleitet werden. Reinhard Spiegelhauer berichtet, ob das gelungen ist.
Ob die Messe wirklich stattfinden würde, noch Wochen vor dem Start, gab es bei Beobachtern Zweifel. Denn die Liste der Absagen war lang. Ericsson, Nokia, Sony, Google, Cisco, Qualcomm, Oracle, Intel, Samsung. Und damit ist die Liste lange nicht zu Ende. Aber die GSMA, die Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter, wollte die Messe diesmal unbedingt durchziehen. Ein Hygienekonzept mit Maskenpflicht, begrenzten Besucherzahlen in den Hallen und Testpflicht sollte Aussteller und Besucher davon überzeugen, dass die Messe sicher sei. John Hoffman, Chef des Industrieverbands der Mobilfunkanbieter.
We would not even attempt to put on an event.
Wir würden nicht einmal versuchen, den Event zu organisieren, wenn wir Sorge um die Sicherheit der Teilnehmer hätten.
Health and safe MWC 21.
Statt der gut 100.000 Besucher aus Vor-Corona-Zeiten erwartete die GSMA um die 30.000. Wie hoch die Resonanz am Ende tatsächlich war, dazu gibt es noch keine offiziellen Zahlen. Mit einem hybriden Konzept wollte die GSMA möglichst viele erreichen. Ob das geklappt hat, kann man daher nur spekulieren. Ausgerechnet eines der möglichen Highlights, der Auftritt von Elon Musk, blieb eher unspektakulär. In der Halle eine dreistellige Zahl von Besuchern, auf der Bühne ein verloren wirkender Moderator, per Video zugeschaltet Elon Musk. Es sollte um Starlink gehen, das Satellitennetzwerk von SpaceX. Ein neues Internet aus dem All, so der Moderator. Ja, für nicht oder schlecht versorgte Gegenden, so Musk.
Well, there's a need for connectivity in places that don't have it right now or where it is. Connectivity is very limited.
So eine schlecht versorgte Gegend war ganz offensichtlich auch das Hotelzimmer, aus dem Musk zugeschaltet war. Insofern gut, dass der selbsternannte Weltraum-Internet-Pionier keine spektakulären Neuigkeiten zu verkünden hatte. Dass der Regelbetrieb bald losgehen soll, ist nicht wirklich neu. Dass SpaceX noch viel mehr Satelliten für Starlink in eine Umlaufbahn bringen will, auch nicht. Auch sonst wenig Spektakuläres, jedenfalls für Endverbraucher. Samsung, nicht mit einem Messestand vertreten, präsentierte immerhin in einer Online-Veranstaltung ein paar Neuigkeiten und Pläne. Aber dass die neue Smartwatch der Südkoreaner nicht mehr auf das eigene Betriebssystem Tizen setzt, sondern auf Googles Wear OS, das wusste man vorher schon. Großes Thema auf der Messe 5G und die vielen tollen neuen Anwendungen des neuen Mobilfunkstandards. Die sind allerdings schon bei den vergangenen Ausgaben der Messe Dauerthema gewesen und die Netzabdeckung in Deutschland sieht immer noch traurig aus. Trotzdem, die nicht mehr ganz so neue Technik sorgt für steigenden Absatz von 5G-fähigen Smartphones.
What will be success? It's easy.
Wenn die Türen aufgingen und die Besucher kämen, das sei Erfolg, meint der GSMA-Chef Hoffmann vor der Messe.
That is success. Because it is showing the world that COVID will not beat us.
Es zeigt, dass wir uns nicht von Covid unterkriegen lassen. Und noch eine Absage für die Messe in Barcelona hätte einen Wiederanlauf im kommenden Jahr sicher auch nicht leichter gemacht. Die GSMA und die Stadt Barcelona setzen darauf, dass es im Februar 2022 wieder eine reguläre Ausgabe des Mobile World Congress geben kann, auch wenn Hoffmann die Aussichten für die Rückkehr der Messe zu Vor-Corona-Bedeutung eher nüchtern einschätzt.
It may take us a couple of years to build back.
Wir werden möglicherweise ein paar Jahre brauchen.
Der Mobile World Congress in Barcelona im zweiten Corona-Jahr. Am Donnerstag ist er zu Ende gegangen. Reinhard Spiegelhauer berichtete aus Spanien. Hacker greifen Unternehmen mit Erpressungstrojanern an, verschlüsseln deren Festplatten. Die Firma hat keinen Zugriff mehr auf ihre Kundendaten oder ihre Lagerbestände. Die Erpresser verlangen hohe Lösegelder, bevor sie den Zugriff auf die Firmendaten wieder freigeben. Selbst große Firmen werden mit dieser Masche erfolgreich angegriffen, obwohl diese doch inzwischen in der Regel in Sachen Sicherheit gut ausgestattet sind. Auch Betriebe der nationalen Infrastruktur zählen mittlerweile zu den Zielen. Kürzlich war die New Yorker U-Bahn dran, davor schon Krankenhäuser, auch bei uns in Deutschland. Da fragt man sich, wie ergeht es denn unseren Behörden? Klar, die können als Lösegeld nicht so leicht, so schnell, so große Summen aufbringen wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Aber reicht das bereits als Schutzschild gegen geldgierige Angreifer? Ein Team des Bayerischen Rundfunks und von Zeit Online hat nachgeforscht. Ergebnis: Es hat bereits mehr als 100 erfolgreiche Cyberangriffe auf deutsche Behörden gegeben. Maximilian Zierer berichtet.
Anfang April bemerkte Ernst Walter ein Problem mit dem Dienstcomputer. Walter ist Amtschef im Rathaus der kleinen Gemeinde Kammeltal im Landkreis Günzburg. Auf wichtige Dateien konnte er auf einmal nicht mehr zugreifen.
Dateien haben nicht mehr den offiziellen Dateinamen, sondern irgendeinen kryptischen Code aus Zeichen, ich sag mal Buchstabensalat und hinten eine ganz andere Endung.
Schnell war klar, Hacker hatten die Dateien der Gemeinde verschlüsselt und wollten sie offenbar erpressen. Daten gegen Geld. Ransomware nennt man diese Hackerprogramme. Das BKA bezeichnet sie als die Bedrohung für Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Einrichtungen. Doch nicht einmal die Bundesregierung hat einen Überblick über die Zahl der Fälle in öffentlichen Einrichtungen. Das teilt das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Reporter von BR und Zeit Online haben deshalb in allen Bundesländern nachgefragt. Das Ergebnis: mehr als 100 Fälle seit 2015. Angegriffen wurden unter anderem Schulen, Landesministerien, Polizeidienststellen, Krankenhäuser, Universitäten und, immer wieder, Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Heiraten oder einen neuen Pass beantragen ist dann manchmal wochenlang unmöglich, weil wichtige Daten verschlüsselt sind. Und die Zahl der Fälle könnte sogar noch deutlich höher liegen, denn mehrere Länder machten auf Anfrage keine genauen Angaben, darunter Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen. Oppositionspolitiker wie Konstantin von Notz von den Grünen oder die linken Abgeordnete Anke Domscheit-Berg fordern deshalb Konsequenzen, etwa eine Meldepflicht und Aufklärungskampagnen. Damit sollen Behördenmitarbeiter für die Bedrohung sensibilisiert werden.
Man muss also verhindern, dass Menschen und Behörden und Einrichtungen überhaupt zu Opfern werden. Und dazu braucht es eine große, breit angelegte Aufklärungskampagne, die ich nicht sehen kann. Die findet offensichtlich nicht statt, sonst hätte man von ihr schon was mitgekriegt.
Anke Domscheit-Berg kritisiert, die Bundesregierung habe keine klare Strategie, um das Phänomen Ransomware zu bekämpfen.
Diese Aufklärung ist ganz wichtig. Und man muss natürlich dafür sorgen, dass jede Sicherheitslücke, die irgendjemand findet, dass die bekannt gemacht wird und geschlossen wird in einem verantwortungsvollen Prozess. Man muss Leuten auch beibringen, wie sie vernünftige Backups machen. Es gibt ja viele, die machen gar keine Backups. Aber dann gibt es halt welche, die machen so ein Online-Backup und legen sich das in die Cloud. Das können die Ransomware-Attacker inzwischen ganz leicht mitverschlüsseln.
Viele Akteure hätten das Ausmaß und die potenzielle Bedrohung durch Ransomware immer noch nicht verstanden.
Also ich glaube, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist. Und es kann, je nachdem, was es betrifft, wenn wir an kritische Infrastrukturen denken, auch ein einziger Angriff unfassbare Folgen haben, wenn es schief geht.
Kritische Infrastrukturen. Dazu zählen etwa Wasserwerke, große Krankenhäuser oder auch die Lebensmittelindustrie. Sie müssen Hackerangriffe an den Bund melden. Kommunen und Landesverwaltungen müssen das bislang nicht. Grünen-Politiker Konstantin von Notz fordert deshalb eine Meldepflicht. Die Informationen müssten gebündelt werden und ein Warnsystem aufgebaut werden.
Diese Kampagnen, die da gefahren werden und mit denen ja auch hartes Geld verdient wird, die kümmern sich jetzt nicht darum, ob man eine Landesbehörde oder eine kommunale Behörde angreift und schon damit alle auf demselben Stand sind, Fehler vermieden werden, vor bestimmten Phänomenen und Angriffen gewarnt werden kann, wäre es wichtig, dass hier alle meldepflichtig sind, dass diese Informationen zusammengezogen werden, dass dann ein Warnsystem implementiert wird. All das, muss man sagen, bei der statistischen Erfassung angefangen, gibt es so nicht. Und deswegen stehen wir so schlecht da.
Das Bundesinnenministerium teilt mit, es sei Sache der Länder, in ihrem Zuständigkeitsbereich Maßnahmen gegen Ransomware-Angriffe zu ergreifen. Wenn Länder den Bund über Ransomware-Vorfälle informieren wollen, Zitat, steht ihnen das frei. Es bräuchte einheitliche Regeln, findet dagegen Martin Schallbruch von der European School of Management and Technology in Berlin.
Wir haben inzwischen für jedes Wasserwerk und jeden Nahverkehrsbetrieb und jede Elektrizitätsversorgung und jeden Lebensmittellogistiker Vorschriften nach dem IT-Sicherheitsgesetz, was sie tun müssen. Und das haben wir eben für die öffentliche Verwaltung nur sehr rudimentär. Und wenn es keine solchen Regeln gibt, dann ist natürlich klar, dass wir auch keine einheitliche Lage und auch keinen einheitlichen Schutz herbekommen.
Er spricht von einem Flickenteppich und fordert eine bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern.
Dass man also sagt, die Sicherheit der deutschen Verwaltung ist so wichtig, wir verständigen uns darauf, dass wir durch einheitliche Gesetzgebung, Sicherheitsstandard und Meldepflichten für die gesamte Verwaltung einführen.
Zurück in der Gemeinde Kammeltal. Lösegeld hat man hier keines bezahlt, auf Anraten der örtlichen Polizei. Aber auf viele Daten hat die Gemeinde bis heute keinen Zugriff mehr.
Hacker greifen mit Erpressungstrojanern nicht nur Firmen, sondern auch die öffentliche Verwaltung an. Maximilian Zierer über die Ergebnisse eines Rechercheprojekts von BR Data und Zeit Online. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, auf der Computermagazin-Webseite finden Sie einen Link zum Bericht des Rechercheteams, erreichbar über br24.de/sonntag. Sie hören das Computermagazin auf BR24. Videokonferenzen sind zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Viele Menschen beklagen aber inzwischen, dass sie von Teilnehmerinnen oder Teilnehmern einer solchen Runde die Rückmeldung bekommen, sie wären nur schwer verständlich, obwohl das früher, wenn man sich persönlich getroffen hat, nie ein Thema war. Oder sie würden dumpf und dadurch unmotiviert oder sogar mürrisch, unwirsch klingen. Richtig schlimm wird das für Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, mit netten, als ansprechend empfundenen Vorträgen, zu Fortbildungszwecken zum Beispiel. Ein Grund für die negative Wahrnehmung der eigenen Stimme in Audio- oder Videokonferenzen könnte ein untaugliches Mikrofon sein. Eines, das mit der eigenen Stimme nicht harmoniert, sie akustisch nicht gut abbildet. Wir haben von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, während der Lockdown-Phasen eine Vielzahl von Fragen zu diesem Thema bekommen, haben daraufhin mit Fachleuten gesprochen und uns den Markt für Mikrofone angesehen, die vielleicht für Sie besser geeignet sein könnten. David Globig fasst die Ergebnisse zusammen.
Bei Videokonferenzen klingt der Ton gerne mal so.
Über ein eingebautes Mikrofon etwa.
Häufiger aber auch so, mit einem nicht ganz so tollen Headset. Die Folge? Man versteht zwar so ungefähr, was das Gegenüber sagt, trotzdem bleibt akustisch einiges auf der Strecke, betont Adele Kurzil. Sie ist Tontechnikerin beim Bayerischen Rundfunk.
Es gibt Untersuchungen, dass zuerst, bevor der Inhalt beim Hörer ankommt, kommt der Klang an. Der Klang ist erstmal wichtiger. Und wenn ich einen guten Klang rüberbringe, dann höre ich auch dem Gegenüber lieber beim Inhalt zu.
Ein Mikrofon, das die Stimme stark verändert, kann umgekehrt sogar dafür sorgen, dass die Stimmung in einer Gesprächsrunde kippt. Da macht zum Beispiel jemand eine Bemerkung, über die sich niemand aufregen würde, solange man hören kann, dass das Gegenüber ruhig und neutral spricht.
Wenn die Stimme schon aggressiv klingt vom Mikrofon her, dann kann eine Situation sehr viel schneller eskalieren, als wenn derjenige im Raum wäre oder wenn die Klangqualität gut ist.
Natürlich können auch Konferenzsysteme den Klang einer Stimme verändern, sagt BR-Tontechniker Winfried Messmer. Auch deshalb sollten die Mikrofone möglichst alle Nuancen erfassen.
Wenn wir schon nicht wissen, was passiert in dem Konferenzsystem, wäre es umso wichtiger, dass das Eingangssignal gut ist, damit es eben, wenn es schon beschnitten wird oder bearbeitet wird, dass es denn von Haus aus schon mal sehr gut war.
Doch wie erreicht man eine möglichst gute Tonqualität, ohne dass es kompliziert und teuer wird? Wenn man einen Preisrahmen von 100 bis 150 Euro ansetzt und im Web nach positiven Bewertungen schaut, dann stößt man immer wieder auf 4 USB-Mikrofone. Dank eingebauter Analog-Digital-Wandler lassen sie sich per USB direkt an jeden halbwegs aktuellen Computer anschließen.
Die Kandidaten.
Zwei kommen vom australischen Hersteller Rode, geschrieben übrigens mit einem skandinavisch wirkenden, durchgestrichenen O. Zum einen das Rode NT USB Mini, zum anderen das deutlich größere Rode NT USB. Beide fühlen sich mit ihrem Metallgehäuse schwer an und wertig, und sie werden mit einem kleinen Tischfuß bzw. Mini-Stativ geliefert. Ähnlich sieht es auch beim Audio-Technica AT 2020 USB Plus aus. Das vierte Mikrofon, das AKG Lyra, fällt etwas aus dem Rahmen. Es hat nur ein Kunststoffgehäuse und ist, zum Beispiel bei den Drehreglern, nicht ganz so sauber verarbeitet. Dafür kann man es von Mono auf Stereo umschalten und man kann zwei Gesprächspartner aufnehmen, die einander gegenüber sitzen.
Der Test.
Wir haben einen Sprecher, Carsten Fabian, und eine Sprecherin, Diana Gaul, jeweils zwei kurze Texte vorlesen lassen. Der eine Text enthielt ein paar Stolpersteine für Mikrofone. Der zweite war der Anfang eines bekannten Märchens. Immer drei Mikrofone waren dabei gleichzeitig auf Mikrofonstativen installiert. Zwei unserer Testkandidaten und ein Referenzmikrofon zum Vergleich. Der Abstand zum Mund betrug jeweils 20 bis 30 Zentimeter. Alle Exemplare wurden so eingesetzt, wie sie aus der Verpackung kamen. Das heißt, bis auf eine Ausnahme, die nackten Mikrofone ohne einen zusätzlichen Schutz gegen Ploppgeräusche, also Störgeräusche, die durch stärkere Luftbewegungen beim Sprechen entstehen.
Das Ergebnis.
Alle vier getesteten Mikrofone klingen deutlich besser als die Mikrofone, die in Notebooks oder in externe USB-Kameras eingebaut sind. Und auch um einiges besser als die Mikrofone, die in Standard-Headsets stecken. Das ist nicht weiter verwunderlich. Aber es gibt trotzdem auch zwischen diesen guten USB-Mikros deutliche Unterschiede, sagt BR-Tontechniker Winfried Messmer. Man kann diese Unterschiede besonders dann heraushören, wenn man die Stimmen gut kennt. Was machen nun die Mikros mit den Stimmen? Da wäre zum Beispiel das Rode NT USB Mini das kompakteste Mikrofon im Testfeld. Über dieses Mikrofon klingt die kurze Textpassage so.
Bei einem Mikrofontest muss man so einiges überprüfen. Wie klingen etwa die manchmal extrem lästigen S-Laute?
Also mir fällt auf, dass der Frequenzgang schon ein bisschen beschnitten ist, dass die Tiefen ein bisschen fehlen, finde ich. Und dass es Carsten nicht mehr ganz trifft als Sprecher.
Also seine volle Klangfarbe ist hier nicht erhalten, die ist weg. Das klingt einfach dünn, dieses Mikrofon.
Anders das Audio-Technica AT 2020 USB Plus.
Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm, Herr, meine Zeit ist herum.
Also mir gefällt das sehr gut. Das würde ich akzeptieren als Aufnahmemikro. Vom Klang her empfinde ich als angenehm.
Hörbar sind diese Unterschiede auch bei Frauenstimmen. Hier noch einmal das Rode NT USB Mini.
Bei einem Mikrofontest muss man so einiges überprüfen. Wie klingen etwa die manchmal extrem...
Ich finde, es klingt flach. Außerdem klingt sie, als hätte sie Schnupfen. Also sehr nasal.
Zum Vergleich erneut das Audio-Technica-Mikrofon.
Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm.
Klanglich sind diese beiden Mikrofone die Extreme in unserem Test. Das größere Rode NT-USB und das AKG Lyra liegen dazwischen.
Fazit?
Ihren Zweck erfüllen alle vier Mikrofone. Sprache klingt mit ihnen wesentlich natürlicher und nuancenreicher als mit eingebauten Mikrofonen oder mit Standard-Headsets. Unser Favorit unter den Testkandidaten ist dann aber doch das Audio-Technica AT 2020 USB Plus. Mit ihm kommt man zumindest relativ nah an die Tonqualität heran, die professionelle Mikrofone für Sprachaufnahmen liefern. Allerdings sollte man zusätzlich für ein paar Euro einen Pop- bzw. Plop-Schutz anschaffen, damit nicht so etwas passiert wie hier beim Wort Mikrofontest.
Bei einem Mikrofontest muss man so...
Ein Problem, das fast alle Mikros im Testfeld haben, wenn man sie aus kurzer Entfernung bespricht. Einzige Ausnahme, das Rode NT USB, bei dem ist ein wirkungsvoller Schutz schon mit dabei. Um letztlich das Optimum aus den Mikrofonen herauszuholen, kann man aber auch noch über ein Mikrofonstativ nachdenken. Denn wenn das Mikro nicht mehr auf dem Tisch steht, dann rumpelt und dröhnt es auch nicht, falls man mal aus Versehen dagegen stößt. Auf diese Weise stellt man den Videokonferenzplattformen ein möglichst perfektes Audiosignal zur Verfügung. Damit steigen die Chancen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer solchen Konferenz einen akustisch unverfälschten Eindruck von ihrem Gegenüber bekommen.
USB-Mikrofone zum Beispiel im beliebten Preissegment zwischen 100 und 150 Euro. Vielleicht eine Möglichkeit, besser verständlich und in angenehmer Tonlage rüberzukommen bei Audio- und Videokonferenzen. Ein Überblick von David Globig war das. Eines der bedrohlichsten Szenarien für die meisten Menschen ist, den Job zu verlieren. Das kann sogar existenzielle Ängste auslösen. Umso mehr würde man erwarten, wird man zu Recht verlangen, dass Arbeitgeber hierbei mit Vorsicht, Sorgfalt und Einfühlungsvermögen vorgehen. Aber kann man genau das von einem Algorithmus, einer Software erwarten, die dann darüber entscheidet, wer entlassen wird, wer nicht und gegebenenfalls gleich die Kündigung abschickt? Einer der großen US-amerikanischen Internetriesen macht's offenbar genau so. Christian Schiffer kommentiert.
Proteste gegen Algorithmen, die soll es in Zukunft bitteschön gerne öfter geben. Am besten mit knackigen Demo-Parolen wie »Algorithmus, du fieses Schwein, bald wirst du enteignet sein« oder »Kein Vergeben, kein Vergessen, haut den Algos auf die Fressen«. Man könnte solche Sprüche allen voran den Ausbeuteralgorithmen von Amazon um die Ohren hauen. Laut einem Bloomberg-Bericht führen Algorithmen beim Zustelldienst Amazon Flex nämlich pingelig Buch darüber, wer welche Pakete pünktlich abgegeben und wer vermutlich mal wieder bei seiner Rauchpause herumgetrödelt hat. Aber nicht nur das, sie entlassen auch gleich die Mitarbeiter, die nicht so spurten. Zum Abschied gibt es dann nicht einmal ein Gespräch mit einem menschlich zerknirschten Chef, sondern nur ein paar dürre Zeilen Fertigteilsprache, geschrieben von mehr Nullen als Einsen.
As a result, you're no longer eligible to participate in the Amazon Flex program and won't be able to sign into the Amazon Flex app.
Den Algorithmen ist es dabei piepegal, ob der gestresste Amazon-Subunternehmer das Paket nur deswegen zu spät vor die Tür gelegt hat oder die Bahnschranke mal wieder im genau falschen Moment heruntergefahren ist. Dem Algorithmus ist es auch egal, ob da jemand den Job dringend braucht, etwa weil da noch ein Haus abzubezahlen ist oder man alleine zwei Kinder großziehen muss. Maschinen fällen Entscheidungen, die Menschen nicht fällen wollen, nicht fällen würden, weil sie eben Menschen sind und keine Maschinen. In seiner Erzählung »Am Beispiel des Hummers« schildert David Foster Wallace, wie französische Spitzenköche in einem für die menschliche Spezies wirklich beschämenden Moment beim Hummerkochen für kurze Zeit die Küche verlassen. Sie halten die Schreie des Tieres einfach nicht aus. So ähnlich ist das auch hier. Die Verantwortung für das eigene Tun wird an die Maschine delegiert. Herdplatte hier, Algorithmus dort. Früher schickte man wenigstens noch irgendwelche Schlipsträger von McBlinksy in die Unternehmen. Hinter diesen Feigenblättern im Nadelstreifenanzug konnte man sich dann verstecken, wenn es darum ging, Entlassungen zu rechtfertigen. In Zukunft wird es dann eben heißen, tja, die Software. Ich hätte die Entscheidung ja anders getroffen, aber da kann man leider nichts machen. Und tschüss. Und deswegen darf der Protest der britischen Schüler nur der Anfang gewesen sein. Denn Algo ist ein No-Go. In Zukunft muss es viel öfter heißen, wir sind viele, wir sind wild. Wir scheißen auf den Algo-Shit.
Kündigungen per Algorithmus und Software. Und das war die Meinung von Christian Schiffer dazu. Soweit das Computermagazin für heute. Im Studio war Wolfgang Kasenbacher.